Mein Name ist Gerd Fröhlich und ich unterhalte mich im Folgenden mit Frau Doktorin Territür Fröhlich, nebenberuflich auch meine Ehefrau, über unsere Erfahrungen mit Wissenschaftsskeptikerinnen, Wissenschaftsfreundinnen, Feindinnen. Ursprünglich waren Gruppendiskussionen geplant. Die ersten Reaktionen auf Vorschläge waren ganz erfreut und grandios. Aber dann haben sich die Leute entweder nie wieder gemeldet, auch auf Rückfragen nicht, sind krank geworden, sind weggefahren, es kam nie dazu. Und dann haben wir es bescheidener gemacht und haben nur mehr zwei Leute gefragt, zum Beispiel Ehepaare. Auch das hat sich nicht besonders bewährt, denn dann hat ein Partner immer das Kommando geführt und der andere hat sich nichts zu sagen getraut. Und zum Schluss sind wir dann bei Einzelgesprächen gelandet. Das Ganze ist natürlich keine Erhebung, sondern wir wollen ja explorieren, das heißt erkunden, was es überhaupt für Ideen gibt. Denn nach unserer Wahrnehmung gibt es solche Studien noch nicht und man müsste so eine Studie mal machen. Und Terje ist eine gebürtige Estin, ist auch mehrmals im Jahr in Estland und hat ja Estinnen gefragt. Wir sagen gleich dazu, alle Befragten oder fast alle sind irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder sogar Verwandte. Das ist hier ja keine repräsentative Umfrage und daher ist das kein Problem. Wir sind auf der Ebene der Ideenfindung. Und daher möchte ich als erstes fragen, liebe Terje, was waren jetzt deine Erfahrungen bei der Frage, was ist eigentlich Wissenschaft?
Ja, hallo an die Zuhörende. Wie gesagt, die ganze Interviewserie, das muss ich kurz erläutern, war am Vorabend, wortwörtlich Vorabend vor meiner Wegreise von diesjähriger Heimaturlaub aus Estland. Es war Schlechtwetter, ich bekam die Aufgabe, wie machen wir den Projektende jetzt? Und ich bedanke mich herzlich bei meinen Familienmitgliedern und Freunden, die sich im Gegensatz zu den Österreichern gleich, nachdem ich denen erläutert habe, wozu ich das brauche, einbewilligt haben, kurz nachgedacht haben, worum es geht, die waren ein bisschen geschockt, ob die richtige Antworten geben. Und da war hier richtig, denen einfach mitzuteilen, es geht nur um persönliche, subjektive Meinung, das heißt nicht richtig falsch, sondern wie wird überhaupt Wissenschaft, Wissenschaftlerinnen wahrgenommen. Gut, meine erste Einstiegsfrage war wirklich, welche Wissenschaften kennen die? Welche zu benennen zum Beispiel? Wissenschaftszweige. Ich habe 5 Personen befragt, die Altersgruppe, nenne ich mal so, von 17 plus 70 plus, männlich, weiblich. Und außer einer Ausnahme haben alle Esten, in Estland lebende Esten und Estinnen, nur Naturwissenschaften aufgezählt. Es waren Naturwissenschaften, aber hier muss ich auch kurz den Kontext erläutern. Die ältere Generation ist wirklich mit den Naturwissenschaften aufgewachsen, also Weltallforschung, dann natürlich Klima war damals noch nicht das große Thema, das kam eher jetzt mit der jüngeren Generation, aber wie heißt denn jetzt?
Ökologie,
nein, was in Erdreich befindet.
Geologie
zum Beispiel. Im Gegensatz, jetzt sagen sie noch dazu, Wissenschaftszweige, Medizin, Genforschung. In Estland ist schon auf dem Weg zur persönlichen Medizin, das heißt Medizin, Genforschung und auch Pharmaforschung, damit zusammenhängend. Und Computerwissenschaften, Estland ist ja bekanntlich ein digitales Land, und auch was die künstliche Intelligenz betrifft. So, ein Wissenschaftszweig hat auch eine negative Rückmeldung bekommen, wenn man das so sagen soll oder kann. Ich wurde häufig auch gefragt als Wissenschaftlerin, wozu muss man Weltall forschen, wenn die Probleme auf der Erde noch nicht gelöst sind. Aber dazu komme ich etwas später eventuell noch zurück. So. Und Kontext ist natürlich auch so, populärwissenschaftliche Publikationen im sowjetischen Okkupationszeiten waren für die Massen nur, was Geologie, Ökologie betrifft. Also keine Sozialwissenschaften, keine Künste. Die künstlerische, es gab eine populärwissenschaftliche Journal, aber das war sehr, ich würde dir nicht esoterik, aber sehr elitär. Das heißt, es waren wirklich die Publizisten, die oder Sprachwissenschaftler, die neue Erkenntnisse dort publiziert haben, aber für die Massen war das nicht verständlich. Diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in populärwissenschaftlichen Journalen, das wurde mit großem Interesse konsumiert, also gelesen.
Naja, aus meiner Wahrnehmung war in der Sowjetunion war die Wissenschaften hoch angesehen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten auch einen hohen Status und zumindest jene, die in diesen berühmten, berüchtigten Wissenschaftlerstädten wohnten, die gar keinen Namen hatten und auch nicht auf der Landkarte verzeichnet waren, die hatten doch sehr viele Privilegien, besseres Essen, bessere Gehalt und so weiter. Und es war schon auch in der Staatsideologie drin, weil Sprache sogar von der wissenschaftlich-technischen Revolution etc. Das heißt, die Wissenschaften hatten, meine ich, in der UdSSR einen sehr hohen Status. Und ich weiß sogar aus verschiedenen Studien, dass die Politiker sich dort eher von den Wissenschaftlern auch was sagen haben lassen. Die Wissenschaftler haben nämlich gesagt, die bemannte Raumfahrt, also wo Männer oder Frauen oder Funde ins Weltall fliegen, das ist völlig nebensächlich. Wir können mit Robotern viel mehr erkunden, viel billiger, viel schneller, etwa Gesteinsproben vom Mars oder vom Mond zu holen. Und da haben die Politiker in der UdSSR angeblich diesen Wissenschaftlern gefolgt, während dieselbe Argumentation in den USA überhaupt nicht gegriffen hat, sondern die haben sich gesagt, wir müssen zum Mond fliegen, Männer zum Mond bringen, weil das interessiert die Massen, das kann man im Fernsehen übertragen und damit können wir ausbügeln, dass wir zuerst immer die Zweiten erst waren bei den Starts, sowohl der Satelliten als auch von bemannten Raumflügen. Das heißt, ich glaube, von allen Studien, die ich kenne, dass eben die Naturwissenschaften hoch angesehen waren, dass da auch die kommunistische Partei sehr große Hoffnungen in die Zukunft hatte. Und das unterscheidet, glaube ich, das Meinungsklima ein bisschen von manchen Staaten bei uns. Die zweite Frage war ja, nach den Wissenschaftlerinnen mit großem I, das heißt nach den Männern und Frauen, die in der Wissenschaft tätig sind und was die quasi auszeichnet. Was wurde da gesagt?
Der banalste, was ich auch erwartet habe, war Wissenschaftlerinnen. Also hier muss ich betonen, estnische Sprache kennt kein Geschlecht. Wir haben keine Artikel und kein Geschlecht. Das heißt, wenn ich männliche Wörter verwende, sind natürlich auch weibliche Akteure gemeint, aber ich muss kurz auf mich konzentrieren. Das heißt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen werden von nicht akademischen Personen immer als brillentragende, kitteltragende Personen. Dann wurde auch ein Pullover erwähnt, das heißt, diese gewisse Kleidungsstil, die Nerd gekennzeichnet ist, kommt dabei aus, aber das waren die Jüngeren. Die ältere Generation erwähnt Bildung und gebildet sein. Das heißt, man muss eine gewisse Spezialbildung, langjährige, durchlaufen haben. Alle haben erwähnt, man muss mindestens, ein Wissenschaftler hat mindestens einen Magister, noch besser Doktor oder Professor Titel. Hat etwas publiziert. Dieses Publizieren ist bei den Esten zumindest angekommen. Kann auch durch sein, dass sie die Erfahrungen, weil meine Familie natürlich mitbekommen hat, wenn ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und immer gesagt habe, auch, dass wir wieder etwas, ein Buch veröffentlichen müssen oder einen Artikel, dass die dann wissen, okay, die schreiben wieder was. So, dann natürlich kam inhaltlich was dazu. Sehr guter Satz war, es sind Menschen, die auf ein Problem, ihr persönliches Anliegen gemacht haben und darüber nachdenken. So, ist ja nicht schlecht. Zweite war natürlich, die sind Menschen, die nicht, out of the box denken. Das heißt, nicht normal agieren. Das ist aber im positiven Sinne nicht normal. Weil da wurde dann gleich gesagt, kein normaler Mensch tut sich das an. Hier auch noch anzuhängen. Eine Freundin hat mir noch beigefügt, ich würde meinen Kindern nie eine Karriere als Wissenschaftlerin nahelegen, weil ich sehe, dass dieser Werdegang sehr langwierig ist und man müsse sich schon sehr motiviert fühlen von sich aus, um das eigentlich durchzuziehen. So, also gebildet sein, einen Titel zu haben, immer was Neues zum Thema zu sagen können.
Ja, hier kann ich mich leider nicht mehr beherrschen und möchte doch ein paar Befunde der Wissenschaftsforschung, die sich ja empirisch damit beschäftigt, unter anderem aber auch theoretisch, wie denn Wissenschaften funktionieren, und zwar nicht das Ideal bloß, sondern ganz real existierend funktionieren. Und dieser Wunsch, dass Wissenschaftlerinnen nicht im Mainstream denken, sondern sich trauen, sozusagen abwegige, eigentlich durch den Dschungel hindurch sich zu piercen, statt auf den ausgetrampelten Trampelpfaden, das ist einmal erstens eine sehr richtige Forderung. Leider gibt es aber die Befunde, und der Thomas Kuhn, ein Physiker, hat sich da einen großen Namen damit gemacht. Er hat gesagt, die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftler sind Normalwissenschaftler. Das heißt, sie glauben, sie haben sich unterworfen einer Theorie, einer Schule, einer Methodik, und die wollen sie immer noch weiter verfeinern und noch genauer messen und noch schneller werden und so weiter und so weiter, aber immer im Rahmen dieses Denkschemas, das hat er dann Paradigma genannt. Und nur manchmal, ganz selten, wenn es überhaupt nicht mehr ausgeht, wie damals bei diesem Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt der Welt stand und die Berechnungen wurden alle immer komplizierter und immer abstruser, kann es dann Revolution kommen und dann wird ein Paradigma, eine Lehrmeinung über Bord geworfen. Jetzt gebe ich zu, es gibt natürlich Ausnahmen auch im normalen System, die sind aber oft Außenseiter, und wenn wir nachschauen, woher kommen die Innovationen, die Neuerungen, zum Beispiel der Medizin, da gibt es Studien, die belegen, dass die Außenseiter, die gar nichts waren, die haben nichts, die zum Beispiel Privatdozenten waren und Extraordinarien, also keinen richtigen Posten auf der Uni hatten, dass die die großen Innovationen, ob Röntgen, Wissenschaft oder sonst was, hervorgebracht haben. Also ein Privatdozent früher, der musste in seiner eigenen Wohnung die Studierenden einladen zur Vorlesung, er hatte kein Recht, einen Raum auf der Uni zu benutzen. Er musste zu Hause in der Wohnung oder im Keller forschen, denn er hatte keinerlei Recht, da etwa das Laboratorium zu benutzen. Und er oder sie haben natürlich am Hungertuch genagt, aber gerade deshalb vielleicht, aus reiner Verzweiflung vielleicht, haben sie was Neues geschaffen. Während die Etablierten, die nennt der Norbert Elias, die Wissenschaft des Establishments, die waren ja sehr viel beschäftigt damit, an der Macht zu bleiben und hatten natürlich auch viele Verpflichtungen, von Gutachten verfertigen bis sonst was. Und die haben eher verteidigt ihre bisherigen Investitionen, wie das Pierre Bourdieu nennt. Das heißt, sie wollen ja nicht, dass ihre Theorien, ihre Methoden, alle ihre Werke auf einmal wertlos werden, weil da was Neues kommt. Und das Alte wird, wenn wirklich was Neues entdeckt wird, ein bisschen entwertet. Das heißt, die Idealvorstellung ist wunderbar. Wir sollten das auch jungen Leuten nahelegen. Aber wenn wir nicht seriöserweise dazu sagen, wenn ihr ein Projekt einreicht bei einem Forschungsfonds, dann werdet ihr mit einer Außenseitertheorie vermutlich Schiefbruch erleiden. Und
wir kommen jetzt zu der Frage, was wissen die Nicht-Insider, Nicht-Wissenschaftler über das Finanzierung von Wissenschaften? Das ist eine von außen stehende ganz einfache Frage gewesen, einfach unter Anführungszeichen. Die sagen einfach, der Staat verteilt natürlich den Steuergeld und keiner stellt in Frage, ob die Mittel ausreichend sind. Und wenn noch Interesse besteht, dann natürlich Projekte schreiben, aber dass da auch Themen vorgegeben sind und Mittel immer noch sehr knapp sind, das wird nicht wahrgenommen. Weil natürlich in den Medien kommen nur Erfolgsmeldungen. So, und jetzt sind wir in das große Thema Finanzierung von Wissenschaften. So, bitte.
Ja, also es ist schon sehr merkwürdig, dass alle Leute glauben, dass die Wissenschaften öffentlich finanziert werden und sie glauben, dass Wissenschaften, das ist in einem österreichischen Interview herausgekommen, ein sicherer Arbeitsplatz ist und sehr gutes Einkommen. Das ist beides, muss ich sagen, vielfach einfach falsch. Zumindest am Beginn der Karriere und wenn man eben auf Schleudersitzen sitzt, wo man eben nur einmonatlich oder dreimonatlich eine Projektstelle oder einen Lehrauftrag bekommt. Und dass ein Großteil der Forschung eine Auftragsforschung ist, das heißt, eine Firma bezahlt dafür, dass etwas geforscht wird. Und dass es dann Publikationsklauseln gibt, das heißt, im Kleingedruckten steht, es muss jede Veröffentlichung dem Auftraggeber vorgelegt werden, quasi zur Zensur, und der kann Veto einlegen. Das wissen die wenigsten und dass es einen ganz riesigen Sektor der Industrieforschung gibt, wo Angestellte etwa von einem Pharmakonzern, die natürlich jedes Geschäftsgeheimnis wahren müssen, forschen und die auch nicht veröffentlichen dürfen, was sie wissen, sondern zum Großteil wird das, was sie erforscht haben, quasi geheim gehalten. Der größte Skandal war etwa in der Tabakindustrie, wo schon in den 1950er Jahren die Tabakkonzerne Studien gemacht haben zum Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Und natürlich kam bei den industrieeigenen Untersuchungen raus, dass da ein Zusammenhang besteht. Die Wissenschaftler durften natürlich nichts sagen, sonst wären sie gefeuert worden und schwere Klagen und so weiter, Schadenersatz, Verleumdung, Kreditschädigung, was immer auch dafür Paragraphen gibt. Und daher konnten die Pharmakonzerne nach außen sagen, ja, wir wissen nichts Genaues, das muss alles erforscht werden, es können auch die Wellensittiche sein, das war ernst gemeint, oder die schlechte Luft in Büros. Und das kam natürlich irgendwann doch raus, inklusive weil da Leute als Whistleblower, also als Verpfeifer geplaudert haben. Und es gab eine Kongressanhörung, ich habe das sogar als Video gesehen, wo diese Konzernposter alle vorsprechen mussten. Und es gab eine massive Verurteilung. Und sie wurden gezwungen, alle E-Mails, alle Studien, alles rauszurücken. Das kam auf einen Server, der heißt Tobacco Papers, können Sie selber im Internet nachschauen. Das heißt, in Amerika ist am Anfang alles viel einfacher als bei uns. Sie können ruckzucki eine Firma gründen und vieles andere machen, aber wenn es Ärger gibt, dann werden die Gerichte ganz unangenehm. Während bei uns wird doch vieles wieder...
Wir sind beim Thema Finanzieren und nicht Gericht.
Finanzierung heißt, die meisten Wissenschaftler werden nicht vom Staat finanziert, sondern von der Industrie.
Ja.
Und daher haben sie auch keine öffentlichen Interessen zu verfolgen, sondern sie müssen die Geschäftsinteressen, das ist ja nichts Böses, wenn man es weiß, aber man sollte es wissen, ne? Die Geschäftsinteressen ihrer jeweiligen Firma müssen sie wahren und sie sind nicht frei. Und das ist schon wichtig, weil Popper, Bourdieu, ganz egal wer sagt, Wissenschaften haben eine wissenschaftliche Methodik, die unterscheidet sich ein bisschen von den einzelnen Wissenschaften, aber das Wichtigste ist, sie muss öffentlich sein. Wenn Wissenschaft nicht öffentlich ist, ist es eigentlich keine Wissenschaft. Und von daher ist die Finanzierungsgeschichte und ob das ein Geschäftsgeheimnis ist oder ob das Open Access publiziert wird etc. etc. schon sehr wichtig.
Ja, ja. Andere Seite, zurückzukommen, universitäre Karriere. Sie müssen verstehen, es sind wenige unbefristete Stellen an den Universitäten. Und wenn man Glück hat, und da muss ich auch erwähnen, Wissenschaften sind nicht eine vakuumleere Raum, auch dort spielt Vitamin B eine große Rolle. Vitamin B hier auch, muss ich in österreichischen Kontext sagen, ist auch ein Parteibuch oder mehrere. Und hier einfach zu sagen, also, es gibt an jeweiligen Instituten wenige unbefristete Stellen, auch für Anfängerinnen. Jedoch die Arbeit muss geleistet werden, dafür hat man befristete Verträge. Und hier kommt wieder eine Novelle ins Spiel, die darf man nur maximal 8 Jahre vergeben, aber jeweils pro Semester. Und da kommt es jetzt viel an den Institutvorstand an ob man dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, eine unbefristete Stelle angeboten wird, was selten der Fall ist, oder man einfach an den ganzen Uni, an dem, wo man 8 Jahre war, nie mehr auch in keinerlei anderen Institut eine Arbeit aufnehmen kann. So, das ist die Wissenschaft.
Wir müssen dazu fügen, die einzige Estin, die du interviewt hast und die inzwischen in Österreich lebt, hat das ja beim Interview gesagt. Das heißt, sie ist jetzt schon eine gelernte Österreicherin.
Ich weiß nicht, also ich weiß, was du meinst, aber was meinst du?
Die hat gesagt, Vitamin B spielt in der Wissenschaft eine Rolle. Ja. Das hat aber keine Estin gesagt, in Estland leben, nein, sondern nur die einzige Estin in Österreich.
Ja, genau.
Das heißt, sie ist inzwischen eine gelernte Österreicherin.
Ja, ja, aber sie hat ja auch österreichische Matura. Das heißt, das ist,
ach so. Also,
sie war ja echt eine so eine Zwitter, so und positiv gemeint. Sie ist eine Estin, wir sprachen auf estnischer Sprache. Jedoch hat sie bildungssystemtechnisch mehr Österreich als estnisch in sich. Weil sie hat österreichische Matura und dann noch doppelten Uni-Abschluss in Bachelor-Ebene.
Also der Wilhelm Flusser würde ja sofort sagen, Lob des Migrantentums, dass Leute, die so zwischen zwei Stühlen sitzen, eine größere Erkenntnischance haben, als Leute, die immer nur im selben Land, in derselben Sparte gelebt haben und so weiter und so weiter. Und quasi die Watte der Gewohnheit, hat das der Flusser genannt.
Ja, ja.
Also ich wollte da ganz kurz dazwischen sagen, wir müssen natürlich zwischen der Lehre und der Forschung unterscheiden. Und die Lehre wird tatsächlich in der Regel vom öffentlichen Hand, also vom Staat bezahlt. Und da kann man als Lektor, als Lektorin immer nur im Semesterweise angestellt werden, wenn genügend Studierende sich anmelden. Sonst wird der Lehrauftrag wieder gestrichen, man sitzt am Trockenen. Und in der Forschung gibt es viel Geld von Fonds, die sind auch öffentlich finanziert, da ist nichts dagegen zu sagen. Und natürlich die Auftragsforschung aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Und da gibt es jetzt Fälle, einer hat mir sein Leid geklagt und habe die Unterlagen geschickt, dass das Projekt für 5 Jahre bewilligt ist, aber sein Professor ihm immer nur 1, 2, 3 Monatsverträge gegeben hat. Der hat mir alle seine Verträge geschickt, der ist jetzt schon bei 25 Verträgen in 6, 7 Jahren. Also wenn man das nicht gesehen hat, glaubt man das gar nicht, dass es solche Verhältnisse gibt in Österreich in diesem Zeitalter.
Hier muss man wieder auch einbringen, wir müssen unterscheiden, naturwissenschaftliche Forschung und Geistes- und Kulturwissenschaft und Humanities-Forschung. Was braucht man in Geistes- und Kulturwissenschaften? Einen Hirn und einen Bleistift, häufig. Also alle anderen Computer und so natürlich wäre sinnvoll am Tisch auch, aber häufig braucht man Geisteswissenschaften erst einen funktionierenden Hirn. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse brauchen große, teure Geräte, Manpower und Laboratorien. So, CERN, diesen Megaprojekt von mehreren Ländern für eine Uhr und so. Weltraumforschung. Bitte, Gerhard Fröhlich.
Ich muss leider noch einmal, ich kann mich nicht mehr schon sagen, es gibt hier von etlichen Wissenschaftsphilosophen aufgestellt das Gesetz der sinkenden Gewinnrate in den Wissenschaften. Man muss immer mehr Geld investieren, um ein bisschen was Neues zu eruieren. Und auch in Genf, im CERN, in diesem großen Teilchenbeschleuniger, wird uns immer gesagt, wir müssen jetzt einen bauen, der noch viel länger ist und der noch viel schneller ist und der noch viel mehr Energie verbraucht, dann werden wir vielleicht wieder ein neues Teilchen finden. Und die können sogar sagen, wie viele Kilo Megavolt sie da brauchen für den nächsten Beschleuniger. Und da hat unser früher Institutsvorstand Volker Gardena mal richtig gesagt, das gilt aber nur unter normalwissenschaftlichen Bedingungen. Das heißt, wenn man eine neue Theorie hätte, könnte man vielleicht ganz billig was anderes machen. Aber eine Physikerin, ich schätze die sehr, Frau Hosselfelder, die hat einmal gesagt, sie kann auf ihren Gebieten keinerlei Geld einwerben. Sie muss dann irgendwas Mainstream-artiges in der Physik tun, damit sie zu Geld kommt oder halt irgendein Forschungsaufenthalt, Stipendium, was immer auch. Denn es gibt Disziplinen wie etwa die Physik, auch die Wirtschaftswissenschaften, da ist ein Paradigma das Herrschende und alle anderen sind eigentlich die Außenseiter, die Komiker. Und dann gibt es Disziplinen, in denen auch wir uns herumtummeln, die sind angenehm, wie Philosophie, Soziologie etc., weil da gibt es verschiedene Schulen. Und wenn die eine Schule einen nicht mag, kann man zu einer anderen Schule wechseln. Das heißt, die Freiheit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Themen zu wählen und auch die Methoden zu wählen, die ist begrenzt. wenn ich ein dominantes Paradigma habe und da wird gesagt, das und das ist State of the Art, also das ist zu tun und alles andere ist unseriös.
Hier muss man wieder verstehen, Naturwissenschaften sind eher paradigmenstarke Felder, Wissenschaftszweige, Felder. Und Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, da ist eher so mehrere Paradigmen gleichzeitig aktuell, könnte man einfach so zusammenfassen. Was Paradigmen alles zusammenhängt und wozu das so wichtig ist, wir kommen wieder zum Thema Publizieren. Publizieren heißt, in wissenschaftlichen Community sich Renommee anzueignen, weil jede Karriere braucht gewisse Zeichen, Auszeichnungen und in den Wissenschaften werden, sind Publikationen, das heißt Artikel oder Bücher, wieder abhängig von in welchen Disziplinen sie arbeiten, von Gewicht. Wenn ich einfach so sage, natürlich Naturwissenschaftler sind eher artikelbezogen, während Geistes- und Kulturwissenschaften sind auch Sozialwissenschaften, waren Bücher, ist aber auch Umschwung schon jetzt zum international, das heißt nicht in Muttersprache, zu publizieren von Artikel gekommen. Ich habe natürlich meinen Interviewpartnerinnen gefragt, was wissen sie überhaupt, wie wird Wissenschaften gemacht und welche Güterkriterien gibt es da? Wie gesagt, Publikationen kamen heraus. Und dann habe ich gefragt, wenn in Massenmedien Publikationen oder Nachrichten über neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Erfolge berichtet werden, werden Sie das weiterverfolgen? Wenn ja, an welchen Themen? Und da ist die Antwort sehr breit aufgestellt. Manche sagen, die lesen nur die Nachrichten durch und das war's, interessiert mich nicht weiter. Die zweite große Mehrheit ist eher so, wenn das Thema mich interessiert, dann suche ich Google nach Stichwörtern oder nach den Autorennamen, um zu sehen, ob der Wissenschaftler wirklich schon jemand mit gewisser Renommee ist. Das hat mich sehr so überrascht, dass sie das verfolgen. Eine ältere Dame hat zugegeben, sie tut Google nur konsultieren, um Kreuzworträtsel zu lösen, weil sie kennt auch nicht alles und es sind wissenschaftliche Fragen drinnen und dafür verwendet sie Google. Und dann gibt es eine sehr spezielle Antwort, sehr vertiefende, längere Antwort, nämlich, wo gleich geantwortet wurde, Demokratie, diese Vielsprachigkeit, dass jeder seine Meinung frei veröffentlichen kann, der hat auch Nachteile, weil man muss ja sich selber jetzt durcharbeiten und herauszufinden, ob diese Veröffentlichung auch wahr ist oder pseudowissenschaftlich. Dieser Antwortgebende hat wirklich selber Pseudowissenschaften in den Mund genommen. So, und zum Beispiel war gerade diejenige, die gesagt hat, Astrophysik und zum Beispiel Thema schwarze Löcher. Sie versteht das nicht, es sind ja nicht bewiesen. Für sie ist Wissenschaft, Fakten, Kenntnisse analysiert, alles ist sehr fix. Und da ist diese Diffusität gekommen, dass sie nicht versteht, in Wissenschaften sind auch, es ist eine Änderung. Es muss nicht in jedem Tag eine Änderung geben, aber über Jahrzehnte, Jahrhunderte kann auch eine Änderung kommen und nichts ist fix. Solange keine neuen Erkenntnisse vorliegen, herrscht dieses Fakt, aber der Fakt kann sich auch ändern. Also das war ja nicht klar. Also Astrophysik ist für Sie dann halt einen Verruch von Pseudowissenschaften, weil da ist ja nichts bewiesen. Wenn ich explizit nachgefragt habe, was meinst du über Pseudowissenschaften, bitte erläutere mir das, hat sie nachgedacht und gesagt, naja, schau, eigentlich echte Pseudowissenschaften, das sind die UFO-Forscher. So, und dann kam auch Astrophysik. Also das ist interessant, also Planetenforschung, das ganze Weltallforschung, weil sie hat sehr starken sozialen Ader und sagt, solange die Probleme auch der Welt mit Menschheiten, Progress, also auch Ressourcenverwendung nicht gelöst ist, wozu müssen wir Unmengen von Geldern in der Astrophysikforschung dann verpulvern? So, was habe ich da noch?
Ich kann mich noch erinnern, dass unsere Ästin in Österreich auch sogar noch Peer Review genannt hat. weil ich habe ja schon die Notizen zu den Interviews gelesen. Und hat sie da erläutert, was das heißt? Nein.
Aber sie hat erwähnt, sie kennt das, weil wir gemeinsam im Studium, in der Lehre zusammen waren. Und wie gesagt, die Jüngere jetzt, die ist in Österreich, hat explizit gesagt, wenn sie mein Leben oder unser Leben zusammenschaut, so, deswegen sagt sie auch, sie will ihren Kindern wissenschaftliche Karriere nicht nahelegen.
Also jetzt ganz kurz erläutert, wir haben tatsächlich auch bei den österreichischen Interviewpartnern die Ansicht auch vorgefunden, dass sie geglaubt haben, auch in der Wissenschaft ist man frei und kann da hinschreiben, was man will. Und Peer Review heißt ja gerade, dass es ein Zensursystem gibt. Ich möchte das so nennen und das meine ich gar nicht böse. Wenn Sie ein Projekt einreichen und Geld dafür haben wollen, dann fallen anonyme Gutachter, Gutachterinnen über Sie her. Sie wissen nicht, wer das ist. Wenn Sie einen Artikel in einem halbwegs renommierten Journal einreichen wollen, dann gibt es doppelblind oder einfach blind Begutachtung. Das heißt, entweder weiß auch der Gutachter nicht, wer Sie sind, oder zumindest Sie wissen nicht, wer Sie begutachtet. Und daher gibt es Journale, die rühmen sich damit, dass sie eine ganz hohe Abweisungsrate haben, also 50% und noch weitaus mehr, 80%. Das heißt nicht, dass sie jetzt selbst mal begehen müssen, sondern in der Ökonomie gibt es sogar schon eine Pfadanalyse. Wenn ich bei dem Journal sowas eingereicht habe und bin nicht dazu gekommen, welches Journal nehme ich als nächstes? Und es gibt Studien, dass irgendwann fast alles publiziert wird, nur dauert es halt 15 Jahre länger und ist vielleicht auch dann schon wieder veraltet. Das heißt, das Leben in der Wissenschaft ist gar nicht so angenehm. Man steht ständig unter Druck im Sinne, dass andere einen beurteilen und man kennt diese anderen nur, wenn man Doktor wird schreibt, wenn man sich habilitiert, weil da muss das öffentlich sein. Aber sobald es um Veröffentlichungen in Journalen gibt, Geld ansuchen bei Forschungsfonds, wissen Sie nicht einmal, wer Sie abgelehnt hat. Und das ist doch ein bisschen eine andere Realität, als eben viele da unterstellt haben, dass das ein sicherer Job ist, dass es ein angenehmer Job ist und dass man als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin zitiert werden muss. Und was es bedeutet, das wussten auch nur einige wenige. Das heißt, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bekommen ja nicht Geld bezahlt für jede Nennung ihrer Theorie, sondern sie müssen symbolisch belohnt werden, indem andere Autoren, Autorinnen zugeben, sie haben das von dem Autor sowieso, von der Autorin sowieso übernommen, weil sonst ist es ein Plagiat. Und wenn man das nicht dazu sagt, versteht man die Plagiatsdiskussion nicht, die gerade in Österreich auch immer abschwächend passiert und jetzt ist sogar Verjährung eingeführt worden, dass man nach 10 Jahren überhaupt nicht mehr den Titel aberkennen kann und so weiter. Das heißt, da wird dann gesagt, das ist Korinthenkackertum, das sagt man in Deutschland, also ganz kleine schwarze Rosinen. Und das sind also pedantische Leute, die sich für Plagiat interessieren. Das ist alles völlig unwichtig. Aber es ist die symbolische Bezahlung in der Wissenschaft. Und wenn man das nicht tut, enteignet man andere Leute, bedient man sich deren Geistesgut und nimmt es quasi gratis und illegal, kann man ruhig sagen, an sich. Was haben wir noch vergessen?
Wir haben nicht vergessen, wir haben jetzt ein Fazit zu machen. Unser Thema war Blackbox-Wissenschaft. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Luftlöcher in die Kiste, in der schwarze Schachtel von Wissenschaft, die Zuhörende, geschaffen. Das heißt, es ist nicht eine geradlinige Karriere, es sind viele Tätigkeiten, die man tun muss, eventuell häufig ohne Bezahlung. Die Urlaubssaison ist immer eher, wo man dann forscht. Also es ist kein Wunder, dass man die Wissenschaftler als irgendwelche Komiker unter Anführungszeichen bezeichnet, weil man denkt sich völlig anders. Man denkt, auch die Istin hat sehr gut gesagt, Wissenschaftler sind nicht Routinemenschen. Das ist so zusammenfassend. Also man muss sehr großen intrinsischen Motivation mitbringen und wirklich sich für etwas Neues, Unbekanntes interessieren, egal was es komme. Das heißt, finanzielle Mittel sind fragwürdig, wie man sich am Alltagsleben überlebt, das ist eine andere Sache. Und wie gesagt, Wissenschaften sind keine gemahnte Wiese, wie die Österreicher sagen, sondern das ist ein hart umkämpftes Feld.
Ja, hinzu kommt, es ist ja schon bei dir angeklungen, gerade auch in Deutschland müssen die neuen, jungen Leute nach einigen Jahren wieder die Universität wechseln, wenn nicht sogar das Bundesland, weil sie nur anderswo wieder weiter arbeiten dürfen. Und es gibt eine große Studie zu Nordrhein-Westfalen, dass sich die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort überhaupt nicht mehr vermehren, das heißt kaum mehr Kinder bekommen, weil das eben nicht geht. Man lebt ständig in Fernbeziehungen, man weiß nicht, hat man in 2 Monaten oder 2 Jahren noch eine Stelle und ein Einkommen. Und in diesen prekär, sagt man dazu, also ungewissen, unsicheren Verhältnissen, traut man sich dann eben keine Kinder in die Welt zu setzen. Und das sind alles empirische Studien, die mit großem Aufwand betrieben wurden und keine Behauptungen. Abschließend wollte ich noch sagen, das eine ist, ich glaube schon, dass auch unsere mediale Berichterstattung schuld ist, dass die Menschen von den realen Verhältnissen, wie Wissenschaften funktionieren und wie hart es junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, nicht viel erfahren. Denn in der Berichterstattung kommen ja wenn dann die Ergebnisse vor, es werden die Ausnahmetalente vorgestellt und alle diese Berichte sind natürlich auch immer geschönt. Weil wenn irgendein Astronom den Nobelpreis bekommt, kann es sein, und diesen Skandal gab es wirklich, dass seine Mitarbeiterin die Idee hatte, das Phänomen gefunden hat, aber den Nobelpreis und die Ehre hat dann der Herr Professor abbekommen. Das heißt, wir müssen schon sehen, das sind alles große Unternehmen, könnte man fast sagen, ein Projektleiter und der hat zum Teil hunderte Angestellte unter sich, die für ihn arbeiten. Und wenn die was rausbekommen, natürlich hat er die Verantwortung trotzdem, dann sahnt er quasi letztlich oder sie die Lorbeeren ab und das sollte man schon auch erwähnen, wenn man über eine neue Entdeckung schreibt. Das heißt, es ist viel Schattenarbeit, Arbeit hinter den Kulissen, systemerhaltende Arbeit, kann man so auch nennen, von der wir zu wenig wissen und die viel zu wenig anerkannt wird. Jetzt noch ganz kurz, die Österreicherinnen und Österreicher haben als erstes geglaubt, Wissenschaft ist gemahnte Wiesen, also sehr sicherer Arbeitsplatz, schönes Einkommen. Sie haben sich gewundert über die Bücher, ich habe da eine mitgebracht, habe aber nicht verstanden, was man davon hat, wenn man ein Buch herausbringt. Und ich habe dann gesagt, naja, damit man zitiert wird, das haben sie auch nicht verstanden. Das heißt, wie Wissenschaften funktionieren, das ist ja kein Vorwurf an die interviewten Personen, wird durch regelmäßige Lektüre von normalen Zeitungen und normalen Fernsehstationen etc. anscheinend nicht vermittelt. Das war das eine. Das andere, ich habe natürlich auch richtige Verschwörungstätigerinnen und Wissenschaftsfeindinnen mit Migrationshintergrund, war die eine, gesprochen. Und die haben natürlich gesagt, sie glauben an gar nichts. Und dann haben sie aber aufgezählt, woran sie glauben. An irgendwelche Hausmittel gegen Krebs, Allheilmittel, die also entweder aus dem Internet stammen, das war immer das Argument, das steht im Internet, oder weil es eine Nachbarin oder eine Freundin gesagt hat. Das heißt, alles, was irgendwelche Leute mit Brillen und Kittel sagen, eben sogenannte Experten, das wird abgelehnt. Wenn es aber eine Frau sagt, die man kennt, oder eben das Internet, komischerweise gibt es da ein Urvertrauen, wird es akzeptiert. Und ob da nicht auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schuld sind, wenn sie sich zu wenig klar ausdrücken können und in ihrem Fachjargon verbleiben, das sei dahingestellt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bei diesem Symposium allen Vorträgen gesagt haben, bitte, bitte, sie müssen niedrigschwellig sein, es muss mindestens einer mit Matura das Ganze verstehen können. Und dann haben sie die perversesten Fachausdrücke aus ihrem eigenen Fach wie Korpuslinguistik oder was immer auch verwendet. Das heißt, man glaubt, dass das, was man selbst weiß, das ist allgemein Wissen und das ist kein Fachjargon. Und auch da müssen wir an uns arbeiten.
Ich danke fürs Zuhören.